Zu meiner täglichen Routine gehören unverhandelbar hochwertige Premium-Supplements. Bei mir im Fokus besonders der Darm und natürlich das Nervensystem. Beide sind durch die Darm-Hirn-Achse eng miteinander verbunden und brauchen dringend unsere liebevolle Aufmerksamkeit. Seit vielen Jahren bin ich super happy mit dem Sortiment von Sunday Natural und nehme jeden Abend das Magnesium-Komplex 9 Ultra. Auch weil ich es super vertrage und es liegt an der Kombi aus 9 hochverfügbaren Magnesiumformen. Magnesium ist super wichtig für Energie, Muskeln, Nerven und unsere mentale Balance, besonders wenn wir viel Stress haben. Und ganz ehrlich, wer hat den nicht? Und was bei mir ebenfalls nicht fehlen darf, sind die Flora Essentials 30 für den Darm. Ich nehme jeden Morgen eine Kapsel vor dem Frühstück. Das ist eine symbiotische Premium-Mischung aus 30 der wichtigsten Milchsäure- und Bifidobakterien mit 20 Milliarden vermehrungsfähigen Mikroorganismen pro Kapsel, also ganz schön viele. Die Darmbakterien wurden mit wertvollen Ballaststoffen aus natürlicher Quelle kombiniert und Sunday Natural vermeidet dabei bewusst unnötige Zusätze. Mit meinem Code für euch, GetHappy, gibt's im Shop von Sunday Natural 10% auf alles. Ausgenommen sind Sets und Bundles. Den Link, den findet ihr wie immer in den Shownotes.
Wir sollten nie suchen unter Druck, wo wir das Gefühl haben, ich brauche unbedingt jemanden, das geht im Allgemeinen schief.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr in diesem Moment an einem sicheren, an einem wohligen und an einem muckeligen Platz seid. Es geht in dieser Folge um das vielleicht meist diskutierte, meist umstrittene, meist missverstandene und vielleicht auch missverständlichste Thema der Welt. Es geht um Beziehungen und wie sie gelingen können. Als soziale Wesen brauchen wir Beziehungen zu anderen Menschen wie die Luft zum Atmen und doch scheint es so schwer zu sein, gesunde, stabile und sichere Beziehungen zu gestalten, die dann auch von Dauer sind und nicht nach den obligatorischen 18 Monaten ein jähes Ende finden. Wenn sich nämlich unser außer Rand und Band geratener Hirnstoffwechsel wieder auf normal eingependelt hat und wir mit der Realität des anderen konfrontiert sind. Liebe und Beziehungen haben Dichter und Denker bewegt. Sie haben Kriege ausgelöst und Menschen ins Verderben gestürzt. Warum um alles in der Welt begeben wir uns trotzdem immer wieder mutig in die Arena und werfen uns gefühlt selbst den Löwen zum Fraß vor, weil eben die Hoffnung zuletzt stirbt? Dr. Wolfgang Krüger ist sicher einer der bekanntesten deutschen Psychotherapeuten mit eigenem YouTube-Kanal. Er hat zahlreiche Bücher zum Thema Liebe, Partnerschaft und Beziehungen geschrieben. Sein aktuelles Werk trägt den schönen Titel Glück ist die beste ist das beste Medikament, wie uns die Seele heilt. Und ich freue mich wahnsinnig auf den Austausch mit ihm in der kommenden Stunde. Herr Dr. Krüger, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Wie viel Realität braucht die Liebe?
Wir brauchen in der Liebe zunächst einmal eine Hoffnung, dass wir fest davon ausgehen, dass Liebe gelingen kann. Mhm. Und dann glaube ich, dass wir in der Liebe auch relativ viel Wissen brauchen. Wir müssen wissen, wie Liebe funktioniert. Wir brauchen manchmal auch gute Strategien, weil neben dem Gefühl, Liebe ist ja zunächst einmal ein großes Gefühl, aber wir brauchen dazu auch viel, manchmal könnte man provokativ sagen, wir brauchen dazu auch etwas im Grunde Verstand, dass wir wissen, wie wir mit den Problemen umgehen können und uns nicht zu sehr immer in dem, was passiert, verstricken.
Mhm. Müsste das Thema Beziehungen nicht schon in der Schule unterrichtet werden eigentlich, damit uns irgendjemand sagt, wie es geht?
Ja, das wäre gut, wenn wir das in der Schule lernen würden. Wobei man sagen muss, dass wir ja erst, wenn wir in der Pubertät sind, also mit 13, 14, 15. Mhm. Dann kriegen wir die große Sehnsucht nach der Liebe. Die ersten Beziehungen beginnen normalerweise erst dann, wenn wir fast schon aus der Schule draußen sind. Und dann langsam begreifen wir erst, wie kompliziert das Ganze ist.
Ich bin froh, dass Sie zumindest auch als Psychotherapeut sagen, dass es kompliziert ist. Wie viele Jahrzehnte machen Sie das jetzt? Sie machen es seit fast 40 Jahren, glaube ich, ne?
Ich arbeite als Therapeut schon seit über 40 Jahren, ja.
Und haben die Hoffnung offensichtlich noch nicht aufgegeben und glauben noch an die Liebe?
Ich habe immer an die Liebe geglaubt, auch wenn das mitunter schwierig war, auch bei mir im Leben. Dass ich hatte immer sehr lange Beziehungen gehabt, die aber dann irgendwann auseinandergingen. Und dann habe ich, als ich auf die 50 zuging, mir irgendwann überlegt, das kann es ja nicht sein. Ich fand die Tatsache, dass lange Beziehungen, wo man so viel auch an Gemeinsamkeiten hatte und teilweise auch schöne Sachen erlebt hat, ich fand es immer sehr traurig, dass die auseinandergingen. Mhm. Und dann habe ich mir mal überlegt, was ist eigentlich notwendig, damit eine Beziehung dauerhaft gelingt. Und habe aufgrund meiner ganzen Erfahrung mir die Kernpunkte überlegt und habe mir mal gesagt, suche doch mal eine Frau, auf der einen Seite mit dem Herzen und auf der anderen Seite aber auch ein bisschen auf wissenschaftlicher Grundlage, dass die Sache ein anderes Fundament hat. Und das habe ich dann begonnen, habe die Frau gefunden. Mhm. Wir haben irgendwann geheiratet und das Irrsinnige war, dass meine Frau mir erzählt hat, dass sie das Gleiche gemacht hat. Sie hat einmal alle Beziehungen, die sie hatte, Revue passieren lassen und hat sich gefragt, was lief da falsch und was muss richtig laufen. Und das Endergebnis ihrer Wahl, das war ich.
Da könnte man ja fast noch eine Sonderfolge zum Thema Manifestation zumachen. Da haben Sie sich ja offensichtlich gegenseitig ganz gut manifestiert.
Wir haben gegenseitig die gleichen Ideen gehabt und wir waren verwundert darüber, dass wir beide eigentlich eine ähnliche Strategie hatten. Weil ich habe begonnen, als ich meine Frau gesucht habe, damit, dass ich mir einen Zettel gemacht habe, einen Wunschzettel, und habe dort die 10 Eigenschaften aufgeschrieben, die jemand haben müsste. Und ich wusste genau, das Leben ist kein Wunschkonzert und man kann sich niemanden backen. Aber ich habe mir gesagt, ich will ja zumindest einmal wissen, wonach ich suche. Mhm. Und habe mir gesagt, wenn ich eine Frau finde, die wenigstens 8 dieser Eigenschaften hat, dann lasse ich mich drauf ein. Und meine Frau hat mir dann irgendwann verraten, dass sie das Gleiche gemacht hat und hat einen Zettel genommen und hat geschrieben, das und das muss dieser Mann alles im Grunde erfüllen. Und wir beide haben erlebt, dass natürlich unsere Freunde alle eine Schnappatmung bekamen und gesagt haben, das wird überhaupt nicht funktionieren. Und das Interessante war nur, dass bei uns beiden es so war, dass als wir das erste Mal uns gesehen haben, wussten wir beide, es wird gefährlich. Weil wir beide gespürt haben, dass wir nah dran waren, dass all die Dinge, die wir uns wünschten, dass die in Erfüllung gehen würden. Und das hat sich jetzt, wir sind jetzt fast 20 Jahre zusammen, das hat sich bewahrheitet.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie damals das erste Mal vorbereitet auf Partnersuche gegangen sind? Also wir neigen ja dazu, uns so ein bisschen blind in die Liebe fallen zu lassen und haben, wenn überhaupt, maximal vielleicht eine optische Vorstellung, wie der Partner oder die Partnerin sein sollte oder noch so ein paar Randnotizen. Aber Sie scheinen sich ja richtig, wie Sie sagen, also zum einen auf das Gefühl eingelassen zu haben, aber Sie haben sich auch wissenschaftlich und auch mit Ihrem Wertesystem ja offensichtlich auseinandergesetzt.
Sie haben das ganz richtig erkannt. Hm. Ich habe natürlich, wie alle, als ich jung war, war Liebe für mich eine Verliebtheit. Und Verliebtheit bedeutete, dass man fast besinnungslos gehandelt hat. Also man hat sich emotional in einen Prozess eingelassen. Der Verstand spielte eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Mhm. Man hat, selbst das Bauchgefühl hat man überspielt. Also man hat die kleinen Warnsignale, die es gab, überspielt und hat sich gesagt, das wird schon noch oder das ist nicht so wichtig. Und ich habe, als ich dann so 50 war, mir gesagt, das muss doch auch anders gehen können, dass man nicht irgendwann aufwacht und irgendwann Schwierigkeiten hat, sondern dass man doch viel klarer von Anfang an nicht nur weiß, was man will, sondern dass man auch bewusster sucht. Und das hat aber zum Beispiel dazu geführt, dass wir beide das Tempo aus der Suche rausgenommen haben. Das heißt, wir haben uns sage und schreibe die Zeit genommen, dass wir uns 2 Monate lang getroffen haben, um einander kennenzulernen, weil wir gesagt haben, das sollte die letzte Beziehung eigentlich unseres Lebens sein. Und das wollten wir gründlich vorbereiten. Und wir wollten einander so kennenlernen, dass man weiß, worauf man sich einlässt. Mhm. Und nach 2 Monaten haben wir beide dann fröhlich Ja gesagt.
Also ich schreibe innerlich mit. Wäre das schon mal so etwas, was Sie auch Ihren Patientinnen und Patienten empfehlen, sich wirklich, wenn man sich auf die Suche macht oder auch gefunden werden möchte von einem neuen Lebensbegleiter oder einer neuen Lebensbegleiterin, dass man sich wirklich mal auch mit sich auseinandersetzt und sagt, was sind meine nicht verhandelbaren Werte, was ist mir wirklich wichtig an einem Menschen und in einer Partnerschaft?
Zu mir kommen, was Partnersuche anbetrifft, vor allem junge Frauen. Mhm. Und denen vermittle ich zunächst einmal, dass sie, wenn sie suchen, ihr Selbstbewusstsein, was sie haben, erheblich steigern sollten, damit sie anspruchsvoll suchen können und auch in der Lage sind, sich dabei Zeit zu lassen. Wir sollten nie suchen unter Druck, wo wir das Gefühl haben, ich brauche unbedingt jemanden. Das geht im Allgemeinen schief. Und dann vermittle ich diesen Frauen, dass sie, wenn sie suchen, natürlich emotional, also mit ihrem Herzen suchen sollten, aber die sollten auch auf ihr Bauchgefühl achten und sie sollten teilweise sich von ihrem Verstand zumindest einmal beraten lassen, so dass diese Dinge übereinstimmen. Und das geht aber nur, wenn ich mir Zeit lasse. Wir leben ja heute bei Tinder und anderen Suchsachen, leben wir sehr unter Druck und viele haben das Gefühl im Grunde, als müsste gleich am ersten Abend oder am zweiten Abend irgendwas passieren. Und das ist zu schnell. Und ich glaube, wir sollten so suchen und uns Zeit lassen, dass wir bei den Treffen sowohl die positiven Eigenschaften des anderen und was er mitbringt sehen, aber es wäre gut, wenn wir bei den Treffen ein wenig auch die Abgründe des anderen miterleben, dass wir spüren, was sind denn so die Schwierigkeiten oder was sind die Differenzen, die wir haben. Und dann müssten wir uns eine Frage stellen, wäre ich in einer Partnerschaft in der Lage, wenn ich mit dem anderen 10, 20 Jahre zusammen bin, auch mit diesen Abgründen souverän umzugehen? Weil das sind die späteren Knackpunkte. Und diese Frage habe ich mir bei meiner Frau positiv beantwortet. Und insofern hat die Partnerschaft und die Ehe keine großen Überraschungen mehr gehabt, dass ich irgendwann da saß und dachte, um Gottes Willen, worauf hast du mich dich da eingelassen, sondern ich habe quasi ungefähr gewusst im Grunde, was in dieser Beziehung auf mich zukommt und das habe ich bejaht.
Da sprechen Sie was ganz, ganz Wichtiges an, weil ich glaube, und das scheint mir, obwohl ich weiß gar nicht, ob das nur ein Frauenphänomen ist, das können Sie wahrscheinlich besser einordnen, wir sind doch maßgeblich auf viel auch falsch geprägt durch die Popkultur und durch Ideen von Beziehungen, durch Fernsehserien und Hollywood-Filme und Romane, die wir lesen und so weiter und so weiter. Und ich habe erst so zwischen 40 und 50 realisiert, dass da nie jemand kommt, der eine 100% ist, sondern wie Sie sagen, der ist halt ein Mensch und der ist nicht perfekt und der bringt vielleicht Schrulligkeiten mit oder ist irgendwie an der einen oder anderen Stelle ein bisschen verkauzt oder hat auch Charaktereigenschaften, mit denen ich nicht 100% d'accord gehe. Aber ich erlaube dem anderen sein Anderssein. Und das war was, was ich vor Mitte 40 zum Beispiel überhaupt gar nicht konnte. Also dürfen wir auch unsere Ansprüche, und das meine ich jetzt nicht, an nicht verhandelbare Werte gekoppelt, aber diese Ansprüche, dass der andere immer perfekt ist und immer so ist, wie ich ihn mir vorstelle, daran zerbrechen ja irre viele Beziehungen auch nach relativ kurzer Zeit, oder?
Da zerbrechen relativ viele Beziehungen, auch Beziehungen, die meines Erachtens ein gutes Potenzial gehabt hätten, weil wir tatsächlich 2 große Fehler machen. wir suchen am Anfang oft nicht anspruchsvoll genug. Mhm. Also ich empfehle den Frauen immer und sage ihnen, wenn sie das Gefühl noch nicht haben, dass es der Richtige ist, sollen sie möglicherweise warten und weitersuchen. Also wir suchen nicht anspruchsvoll genug. Aber andererseits ist es so, wir müssen, wenn wir die Beziehung dann haben, lernen, oftmals sehr tolerant zu sein. Wir müssen auch mit den Schwierigkeiten des anderen lernen, umzugehen. Und jetzt kommt der schwierige Punkt. Ich habe auch Paare in Therapie und erlebe, dass wir viel zu sehr in Partnerschaften darauf ausgerichtet sind, den anderen manchmal ummodeln zu wollen. Und dieses, nicht, und dann gibt's Paargespräche wie Schallplattengespräche, wo jeder dem anderen immer sagt, was er machen sollte. Und das funktioniert nicht. Das ist etwas, was nach meiner Lebenserfahrung überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe es nie probiert, in den Kerneigenschaften, die meine Frau hat, sie in diesen Punkten zu ändern. Das führt immer dazu, dass es schief geht, sondern das eigentliche Geheimnis guter Partnerschaften besteht oftmals darin, dass man in bestimmten Punkten sogar, wenn ich merke, das wird schwierig, manchmal sogar nichts sagt. Es gab einen Philosophen Lichtenberg, der mal gesagt hat, das große Geheimnis guter Beziehung besteht darin, dass man manchmal schweigt. Mhm. Und vor allem, dass ich eines mache, nämlich wenn ich merke, dass Gespräche schwierig sind. Und ich halte Gespräche grundsätzlich für wichtig. Aber wenn ich merke, dass sich das immer wieder auf den gleichen Punkt zuspitzt, dann mache ich immer eines, dass ich mich frage, was sind denn die Dinge, die ich schon immer mal bewältigen wollte? Also was ist so meine Prokrastination? Also was schiebe ich vor mich auf? Und dann mache ich eines, dass ich eher mich um mein eigenes Leben kümmere und gucke, mit mir zufrieden zu sein. Und dann mache ich immer eine ganz interessante Erfahrung, wenn ich den Druck dann rauslasse und meine Partnerin in Ruhe lasse, dass plötzlich die Dinge, die ich immer haben wollte, die meine Frau natürlich kennt, eher passieren. Also viele Dinge passieren in einer Partnerschaft eher, wenn ich mehr eine tolle Ausstrahlung habe und mehr das mache, was ich schon immer wollte und dann mal den Druck rausnehme. Und das wissen viele nicht. Viele wissen nicht, dass die Partnerschaft mit sich selbst ist eigentlich der Kern dessen, was eine gute Partnerschaft ausmacht.
Das könnt ihr gleich mal zurückspulen und nochmal anhören. Also das war auch eine meiner wichtigsten und härtesten Lektionen. Und es mag sein, dass ich jetzt wirklich stereotyp denke, aber es ist mein Eindruck und häufig auch die Quintessenz aus vielen Gesprächen mit Frauen, die ich führe, dass wir Frauen doch die Tendenz haben, an den Männern so rumzuzerren, sie in die Therapie zu schleppen und wir wollen, dass sie ihre Kindheitsthemen anschauen und wir wollen, dass sie endlich mit ihren Gefühlen in Kontakt kommen und wir wollen, dass sie endlich über ihre Gefühle reden. Dann zerren wir an ihnen und die werden immer bockigere kleine Jungs und machen immer mehr die Jalousien runter und irgendwann ist die Kommunikation völlig dahin. Ist das nur mein subjektiver Eindruck oder ist das auch Ihr Eindruck als Psychotherapeut?
Das ist der Grundfehler, den wir machen. Mhm. Wir handeln im Grunde so wie früher in der Kindererziehung, wo man einem Kind 20 Mal sagt, du musst aufräumen. Mhm. Und das bringt nichts. Das ist dann vertan. Und ich bringe mal ein Beispiel. Ich hatte kürzlich eine ältere Dame in Therapie, die viele Vorstellungen hatte, wie ihr Mann ihr helfen soll in der Küche. Und er soll nicht immer die Socken rumliegen lassen abends. Und die hatte eine ganze Reihe von Dingen und hat mir erzählt, dass sie seit Jahren vergeblich immer wieder ihren Mann auffordert und wollte wissen, was sie tun kann. Und dann habe ich gesagt, das ist völlig einfach. Sie soll sich die besten Freundinnen schnappen, eine Woche lang mit diesen Freundinnen verreisen in ein Wellnesshotel und sich einmal karg zurückziehen. Und was ist passiert? Dieser Mann, der immer so schweigsam war, rief jeden Abend an, weil er sich einsam fühlte und hat jeden Abend gefragt, wie ist das Wetter bei euch? Und als sie zurückgekommen ist, war die Küche geputzt. Er hat Essen gemacht, hat Blumen auf den Tisch gestellt und sie hat das Gefühl gehabt, dieser Mann hat sich vollständig verändert und er war genauso wie am Anfang dieser Partnerschaft. Und im Grunde war es ganz einfach zu erklären, weil indem sie sich zurückgezogen hat, hat der Mann wieder Sehnsucht bekommen und hat gespürt, ich muss mich verändern, sonst könnte sie sich trennen. Und das ist die gleiche Situation, wie ich das am Anfang der Partnerschaft habe. Ich bin deshalb so verliebt, weil ich den anderen noch nicht habe. Also ich habe immer ein komisches Bauchgefühl, weil die Sache noch nicht, kann man sagen, in trockenen Tüchern ist. Und diese Tatsache, dass ich auf der einen Seite viel Nähe habe und den anderen toll finde, aber gleichzeitig habe ich ihn noch nicht ganz, das führt dazu, dass ich mich unendlich bemühe. Mhm. Und das müssen wir in einer Partnerschaft gelegentlich wiederherstellen, dass wir quasi die Dauernähe etwas zurücknehmen, dass wir uns mehr mit Freunden treffen, dass wir mehr unser eigenes Ding im Grunde machen. Und dann merkt der Partner ganz klar, ich muss mich im Grunde bemühen, da muss ich gar nichts viel sagen, weil ich selber weiß ungefähr, meine Frau hat mir im Laufe der Jahre bestimmt 84 Punkte vermittelt, auf die ich achten soll. Die kenne ich doch. Das muss mir keiner mehr sagen, ja. So. Aber in dem Augenblick, wo der andere sich dann zurückzieht, bin ich sehr bemüht, das alles zu erfüllen, weil ich im Hintergrund irgendwo auch die Angst habe, dass diese Frau sich möglicherweise, wenn ich jetzt nicht in die Pötte komme, zieht die sich möglicherweise zurück.
Willst du gelten, mach dich selten, hat man gesagt.
Ganz genau.
Ja. Ich möchte aber trotzdem, weil ich höre schon den Aufschrei, das ist ja Manipulation unter meiner Hörerschaft, ich möchte trotzdem eine Erfahrung teilen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man so einen Move macht, muss man den für sich selbst machen. Also wenn man ihn nur macht, um beim anderen etwas zu erreichen, dann ist das, also ich habe das als extrem anstrengend empfunden, sehr unauthentisch und auch überhaupt nicht zielführend. Also als würde der andere diese Energie spüren. Aber wenn man wirklich seine Energie und Aufmerksamkeit auf die Beziehung zu sich selber richtet und einfach ganz autark sagen kann, ich bin jetzt mal eine Woche raus, ich habe eine gute Zeit mit meinen Mädels, das ist mir jetzt einfach gerade mal alles egal, das Beziehungsthema, ich lasse das los, dann passieren tatsächlich wundersame Dinge. Oder? Das ist ein Unterschied.
Ich höre das mit der Manipulation oder es sei eine Strategie oder so, das höre ich natürlich ständig. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, viele Frauen haben immer wieder mindestens einmal im Monat jahrelang Gespräche mit ihrem Mann und nichts passiert. Wenn ich jetzt mal das krass sagen würde, das ist auch bescheuert. Da muss man doch was dran ändern. Und die Frage ist, ob es da nicht gut ist, eine ganz andere Vorgehensweise zu haben, die dann also viel erfolgreicher ist. Mhm. Wir müssen nur eines machen. Wir müssen uns einmal daran erinnern, wie war das in der Zeit der Verliebtheit? Weil in der Verliebtheitszeit ist es so, da habe ich einen Mann und der verspricht mir, die Sterne vom Himmel zu holen. Ich würde alles im Grunde tun. Und das muss ich wiederherstellen, dass dieser Mann selber von selbst mich glücklich machen will. Die Tatsache, dass ich das immer einfordern muss, ist doch irgendwie erniedrigend, dass ich dann immer wieder kommen muss und fast betteln, sondern ich muss eine Situation herstellen, wo dieser Mann selber das Interesse hat, im Grunde das zu tun, dass es mir gut geht.
Und wenn er das nicht macht?
Wenn er das dauerhaft nicht machen würde. Also wenn ich mich entwickle und ich merke dauerhaft, dass dieser Mann das in wesentlichen Teilen nicht tut. Es kann ja manchmal 20% an Dingen geben, zum Beispiel, dass ich andere Vorstellungen habe, was Sexualität anbetrifft, schwieriges Thema, als der andere. Es gibt bestimmte Punkte, wo ich vielleicht eine Toleranzgrenze brauche. Aber wenn ich insgesamt das Gefühl habe, in der gesamten Beziehung, ihm ist es egal, wie es mir geht, dann muss ich gestehen, dann würde ich mir die Frage stellen, ob ich hier an der richtigen Stelle bin.
Mhm. Weil ich habe ein Interview mit Ihnen gesehen. Sie kennen sich sehr, sehr gut auch aus mit dem Thema Narzissmus, das natürlich auch hier in meinem Podcast immer wieder Thema ist mit ganz unterschiedlichen Experten. Und jetzt nicht unbedingt die narzisstische Persönlichkeitsstörung, aber doch auch narzisstische Persönlichkeitsstile sind ja auch nicht selten in Beziehungen. Haben ja auch viele wahrscheinlich Ihrer Patientinnen und Patienten mit zu tun, ne?
Ich würde sogar sagen, dass dieser Narzissmus geradezu alltäglich ist. Mhm. bei Männern mehr als bei Frauen. Und wir werden, wenn wir mit jemandem zusammen sind, immer, fast immer erleben, dass irgendwo narzisstische Anteile vorhanden sind. Und wir merken es spätestens daran, ich will mal bei dem Thema so etwas von hinten drum kommen. Ich glaube, dass die Sehnsucht und der Wunsch nach Anerkennung ist eines der Themen, die in der Liebe mit die größte Bedeutung haben. Ich habe einmal eine Umfrage gemacht und habe viele Paare gefragt, was für sie wichtiger sei, Sexualität oder Anerkennung. 90% der Paare haben mir gesagt, Anerkennung, dass der andere sieht, wer ich bin und dass der andere mich auch lobt und mir das sagt, ist eigentlich das Entscheidende, was wir in einer Partnerschaft brauchen. Die Sexualität kommt dann noch dazu. Und das eigentlich Tragische ist in einer Partnerschaft, dass wir in der Verliebtheitszeit diese Anerkennung und Bedeutung bekommen und deshalb schweben wir. Das Schweben ist nicht in erster Linie eine Frage von Hormonen, sondern es ist die Tatsache, dass endlich einmal jemand meine Bedeutung erkennt und mich ständig im Grunde fragt und mir sehr viel Anerkennung gibt und bei Kleinigkeiten mir eine Frau dann sagt, weißt du, du kannst so wunderbar erzählen, ich könnte in deinen Worten versinken. Also man kriegt ja eine Anerkennung, da kann man nur schweben. Und das geht in der Partnerschaft vor allem verloren. Und deshalb sind wir auch als Männer dann im Laufe der Zeit so zickig. Und ich glaube, Partnerschaften wären, ich schweife jetzt mal etwas von der Frage ab, aber Partnerschaften wären meines Erachtens erheblich besser, wenn wir alle lernen würden, verschwenderischer zu sein mit Anerkennung und dem anderen immer wieder positive Dinge wiederzuspiegeln. Das würde es dem Partner und der Partnerin sehr erleichtern, auch Dinge für uns im Grunde zu tun. Wir wären da viel mehr bereit. Und eines der Hauptprobleme in Partnerschaften besteht darin, dass wir viele Punkte haben, wo wir immer wieder hören, worauf wir eingehen sollen, kriegen aber gleichzeitig wenig Anerkennung vom anderen oder wir werden im Wesentlichen negativ gespiegelt. Und dann sind wir auch überhaupt nicht bereit, auf Dinge im Grunde einzugehen, weil wir uns sagen im Grunde, was will sie eigentlich? Und denken manchmal die Zicke und so weiter. Ja. Also ich glaube, dass eines der Geheimnisse guter Partnerschaften besteht darin, gerade wenn der Mann eine narzisstische Problematik hat, auch dem anderen genügend Anerkennung zu geben.
Mhm. Sie schreiben darüber auch in Ihrem Buch, so gelingt Liebe, auch wenn der Partner nicht perfekt ist, dass wir in den Beziehungen häufig ein Anerkennungsdefizit haben. Und das ist ja auch etwas, das uns Menschen irgendwie in die Wiege gelegt worden ist, ne? Dass wir generell auch, wir sehen ja nicht nur im Partner eher das Negative und was er alles nicht kann und was unsere Frau alles nicht kann und wo sie nervt. Wir sehen in der Welt auch eher das Schlechte. Wir haben, unser Gehirn ist irgendwie so nicht auf Ressourcen ausgelegt. Also da müssen wir uns richtig bewusst hinzwingen, habe ich manchmal das Gefühl.
Also meine Frau lacht immer, wenn ich Konflikte anspreche, weil ich automatisch eine diplomatische Streitkultur erworben habe, weil eines habe ich in meinem Leben gelernt, wenn ich offensiv und klar Konflikte anspreche und dieses in einer relativ klaren, nackten Form tue, löst das beim anderen meistens eine Schnappatmung aus und der andere zieht sich im Grunde zurück und ich kriege dann etwas vorgeballert im Grunde, was ich falsch mache. Also diese direkte Form, Konflikte anzusprechen, ist selten erfolgreich. Also mache ich es anders, nämlich ich bette Konflikte meistens ein und sage meiner Frau, was ich an ihr positiv finde und was in der letzten Zeit mich ungeheuer gefreut hat. Und dann packe ich etwas rein an Dingen, die mich stören und kleide das oft in eine Frage ein, ob man damit nicht anders umgehen könnte und bringe am Ende was Versöhnliches. Und das Interessante ist, dass ich mit dieser Strategie, das etwas sehr human einzubetten, extrem mehr Erfolg habe und dass vor allem der andere und auch meine Frau viel mehr geneigt sind, das im Grunde zu erfüllen, als wenn ich das einfach so rotzig rüberbringen würde.
Ja, die Frage ist, also da habe ich gerade so drüber nachgedacht, als wir über dieses Thema Manipulation oder Strategie kurz philosophiert haben. Im Grunde genommen ist ja alles eine Strategie, was wir machen. Und warum nicht mal eine andere ausprobieren, wenn doch die, die ich jetzt seit 20 Jahren mache, offensichtlich nicht funktioniert. Also zum Beispiel, ich gehe jetzt einfach mal auf Rückzug und konzentriere mich auf mein Leben und schau mal, was passiert. Also warum nicht einfach mal was anderes ausprobieren?
Das ist genau richtig. Und wir machen eigentlich alle einen sehr großen Fehler, nämlich ich habe in meinem ersten Leben Betriebswirtschaft studiert und in den großen Konzernen gibt es immer Abteilungen, die darüber nachdenken, was ist im letzten Jahr im Gesamtbetrieb gut gelaufen und was ist falsch gelaufen. Und das wird dann ausgewertet und dann gibt es eine Aufsichtsratssitzung und so weiter. In Partnerschaften machen wir das nicht. Wir machen oftmals jahrzehntelang immer die gleichen Fehler. Und im Grunde müsste man in einer guten Partnerschaft eines machen, dass man nämlich die Dinge, die schief laufen oder keinen Erfolg haben, dass man die sein lässt und sich dann mal überlegt, ob man mitunter das Gegenteil macht. Ob man Dinge ausprobiert und dann im Laufe der Zeit nur noch die Sachen macht, die sich bewährt haben. Und das wäre eben so eine positive Strategie, die aber Partnerschaften erheblich verbessern können. Und ich habe mir im Laufe, als ich dann älter war als 50, irgendwann vorgenommen, dass ich all die Dinge, wo ich merke, dass die in einer Partnerschaft keinen Erfolg haben, dass ich die schlicht und ergreifend sein lasse und dann einmal überlege, was könnte denn eine andere Vorgehensweise sein, die möglicherweise den Partner oder die Partnerin eher dazu bringt, es anders zu machen.
Und wenn man das im Austausch machen kann mit der Partnerin oder dem Partner, dann ist es natürlich auch ein großer Spaß, ne? Also wenn man sich da wirklich auf Augenhöhe begegnen kann, dann arbeitet man gemeinsam wortwörtlich am Projekt Beziehung.
Das ist richtig, wobei natürlich in meinem Falle etwas ganz Witziges dazukommt. Ich schreibe ja über alle Dinge in einer Partnerschaft, auch über Machtkämpfe und wie man den Partner verändern kann und so weiter, Bücher. Und meine Frau ist die Cheflektorin, also liest alle Bücher Korrektur, alle Dinge, die ich nicht lebe und nicht authentisch lebe, die fliegen raus. Also alle Bücher sind quasi von mir geprüfte Lebenswahrheit. Und sie kennt alle Tricks. Also sie weiß ganz genau, wie ich ticke und welche Strategien ich habe. Und das Interessante ist, dass die trotzdem funktionieren. Also solche Dinge, die man tut, solche positiven Strategien, sind so überzeugend. Wir sind so mitgerissen. Wenn jemand kommt und uns Anerkennung gibt, wir können gar nicht anders, als positiven Gründe darauf einzugehen. Und sie funktionieren auch nach 20, 30 Jahren, auch wenn der Partner die Strategien im Grunde längst kennt, weil solche positiven Strategien haben etwas unendlich Verführerisches.
Zeit für eine wichtige persönliche Message für euch und euer Wohlbefinden. Jetzt im Frühjahr möchte ich den Fokus wieder einmal ganz explizit auf Proteine legen, die bei vielen Menschen in der Ernährung häufig zu kurz kommen und das ist auf Dauer gar nicht so gut. Proteine sind super wichtig für unseren Körper. Sie helfen beim Muskelaufbau, sie halten uns satt und sie sorgen dafür, dass Zellen, Haut und Haare gesund bleiben. Auch unser Immunsystem braucht Eiweiß, um uns fit und widerstandsfähig zu halten. Wenn wir zu wenig davon bekommen, dann kann es schnell zu Müdigkeit, zu Muskelschwund oder auch zu brüchigen Nägeln kommen. Außerdem sind Proteine richtig wichtig für unser Nervensystem. Sie unterstützen nämlich die Signalübertragung im Gehirn und halten uns so mental auf Zack. Stichwort Neurotransmitter. Im Sortiment von meinem Partner Koro kommen natürlich auch die Veganer in Sachen Eiweiß voll auf ihre Kosten. Ihr findet im Shop super leckere pflanzliche Proteinshakes, ganz unterschiedliche köstliche Proteinbars und natürlich ohne Ende Nüsse, Nussmusse oder Hülsenfrüchte, die auch voller Proteine sind und die euch helfen, auf eure tägliche Menge an Eiweiß zu kommen. Wie immer gibt's für euch als meine Community mit dem Code GETHAPPY 5% auf das komplette Sortiment im Onlineshop. Den Link, den findet ihr wie immer in den Shownotes.
Sie geben dem anderen ja ein sicheres Gefühl, ne?
Ja, klar.
Mhm.
Sie haben gerade das Thema Machtspielchen in Beziehungen angesprochen und haben selber den Satz gesagt, wie ich einen anderen Menschen verändern kann. Kann ich einen anderen Menschen verändern?
Ja und nein. Es gibt ja Dinge in einer Partnerschaft, wo man den anderen ändern sollte. Nicht beispielsweise haben viele Frauen erleben, dass Männer in der Küche so gut wie nichts machen und sich bedienen lassen und dass die Frauen das Gefühl haben, irgendwann reicht ihnen das und sie wollen das im Grunde ändern. Ich muss nur eines wissen, dass es mir meistens nicht gelingt, den anderen zu ändern, sondern ich muss gucken, wo kann ich mein eigenes Verhalten ändern und dann ändert sich der andere. Also wenn ich diesen Weg beschreite, nicht viele Frauen merken dann, dass sie viel zu entgegenkommend sind, dass sie diesen Mann quasi regelrecht bedienen. Also sie selber haben eine Haltung, die Bequemlichkeit der Männer unterstützt. Mhm. Und wenn sie es anders machen, dann merken die, dann kommen die Männer aus dem Knick. Also wir müssen in bestimmten Dingen, glaube ich, den anderen ändern. Aber das Gefährliche ist, wenn wir zu sehr am anderen rumpuzzeln, dass wir wirklich in Machtkämpfe geraten. Und Machtkämpfe sind meistens das Ende der Partnerschaft, weil ich dann so irgendwann ernüchtert bin vom anderen und mich so reinsteigere quasi in die Notwendigkeit, der andere muss sich da ändern. Das geht in den meisten Fällen schief.
Da kommt häufig dann auch so ein Gefühl von Verachtung mit rein, ne?
Und dann richtig, das ist die eigentliche Problematik. Es kommt Verachtung und dann fange ich im Grunde, dann habe ich so einen Teufelskreis. Das Ganze steigert sich, nämlich der andere wird dann anfangen, mich verändern zu wollen. Und dann hört man auf, in die Beziehung zu investieren. Und dann ist man quasi beleidigt, gekränkt im Grunde. Dann investiert man noch weniger. Und das ist der Anfang vom Ende.
Jetzt haben Sie ja die Liebe fürs Leben auch relativ spät im Leben gefunden. Ich bin jetzt 52, ich habe die Hoffnung ebenfalls noch nicht aufgegeben. Wäre es nicht schön, wenn es die Natur so eingerichtet hätte, oder so hatte sie es ja eigentlich im Grunde genommen eingerichtet, wir verlieben uns, wenn wir relativ jung sind, irgendwann zwischen 20, spätestens 30 und dann pflanzen wir uns fort und normalerweise, also ich glaube, ich weiß nicht, ich bin da geschichtlich nicht besonders stabil, aber wir waren ja irgendwann mal nicht dafür ausgemacht, ein Leben lang mit einem Menschen zu verbringen, oder? Also es ist eigentlich nicht in der Biologie unserer Spezies abgelegt. Wir sind ja nicht immer auch so alt geworden. Wir sind ja, ich glaube, maximal 40 geworden vor ein paar tausend Jahren noch.
In der Goethezeit war das einfacher, nicht? Da hat man Partnerschaften gehabt, die dauerten allerhöchstens 20 Jahre. Und das hat man dann zur Not noch hinbekommen. Aber ich glaube, dass die Liebesbeziehungen deshalb auch schwierig sind, weil sie zwei Dinge voraussetzen. Das eine ist Menschenkenntnis. Ich muss ja wissen, worauf ich mich einlasse. Und ich muss anhand kleiner Erlebnisse, die ich habe, wie der andere redet, wie viel der Mann Trinkgeld gibt, ob der andere mir zuhört, in welcher Weise der andere Verständnis hat. Ich muss aufgrund kleiner Dinge den Charakter des anderen erkennen können. Und diese Menschenkenntnis habe ich mit 20 Jahren noch nicht. Da fehlen mir die Erfahrungen. Wenn man 50 ist, hat man so viele Menschen getroffen, dass man auf einen großen Schatz zurückgreifen kann, indem man jemanden trifft und denkt, ah, das kenne ich. Ja, also da habe ich die Menschenkenntnis. Und das andere ist, ich muss mich kennen. Ich muss im Laufe von Partnerschaften merke ich, was kann ich ertragen, was kann ich nicht ertragen, wo brauche ich im Grunde Geduld, wie kann ich mit mir umgehen. Und erst, ich bin überzeugt, erst wenn ich in der Lebensmitte bin, so mit 45, 50, bin ich eigentlich so richtig partnerschaftsfähig. Alles andere vorher, könnte man sagen, ist mehr oder minder auch ein bisschen üben.
Oder Fortpflanzung.
Ja.
Ja, so erlebe ich das auch, wobei ich momentan, da würde mich Ihre Erfahrung aktuell interessieren, ich momentan das Gefühl habe, dass viele Frauen sich sehr bewusst entscheiden, jetzt mal alleine zu gehen, weil die, ich sag's jetzt auch einfach mal so salopp, echt die Nase voll haben von Männern, die sich nicht bewegen wollen. So, also die haben einfach die Nase voll davon, die haben viel an sich gearbeitet, also haben viel in ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung gesteckt, haben viel in Therapiearbeit auch gesteckt, sind sich besser auf die Schliche gekommen, haben sich gut kennengelernt und haben einfach keinen Bock mehr, die Mutter zu sein zu Hause und sich um einen kleinen Jungen zu kümmern, der passiv-aggressiv irgendwo auf der Couch sitzt und sagt, du mit deinem esoterischen Quatsch. Ist das auch Ihre Beobachtung oder lebe ich da in meiner Blase?
Zunächst einmal sind Frauen in den letzten Jahrzehnten erheblich selbstbewusster und eigenständiger geworden und sind nicht darauf angewiesen, um jeden Preis eine Partnerschaft zu haben.
Wichtiger Punkt, ja.
Also diesen Luxus im Grunde haben Frauen heutzutage, indem sie genügend soziale Beziehung haben. Wir wissen, dass über 2/3 aller Frauen haben mindestens eine enge Freundin, wo sie sich über alles austauschen können. Frauen haben heute eine finanzielle Selbstständigkeit in den meisten Fällen. Also Frauen sind nicht mehr unbedingt darauf angewiesen, mit einem Mann zusammen zu sein, sondern die großen Themen des Lebens, vor allem, dass sie nicht einsam sind und dass das Finanzielle klappt, das schaffen sie im Grunde auch alleine. Und insofern fangen viele Frauen eine Partnerschaft nur dann an, wenn sie wirklich halbwegs auch gut ist. Das ist das Erste. Mhm. Und das Zweite ist, ich bin der Meinung, wir alle sollten im Leben gelegentlich lernen, allein zu sein, weil das eine unendlich wichtige Erfahrung ist. Eine Erfahrung, die uns Mut macht, wo wir uns selber begegnen und wo wir eine innere Souveränität kriegen. Und nur wenn ich diese Erfahrung habe, auch alleine klarkommen zu können, kann ich in einer Partnerschaft Konflikte, Schwierigkeiten gut durchstehen und mich einmal auch mich zurückziehen. Wenn ich zu sehr im Leben abhängig bin, gerate ich zu sehr ins Vibrieren und ich bin gar nicht in der Lage, diese gelegentlichen Machtspiele, die es in einer Partnerschaft gibt, die auch souverän beantworten zu können.
Komme ich ins Vibrieren, ist eine schöne Formulierung. Ja, diese emotionalen Abhängigkeiten, die für viele Menschen so herausfordernd sind. Ich kenne so viele Menschen, also ich bin immer viel alleine gereist und ich bin da total froh drum, weil ich einfach so viel gelernt habe in diesen Zeiten über mich, über das Leben, auch mich mal auszuhalten oder mal Langeweile auszuhalten oder auch mal auszuhalten, mich einsam zu fühlen. Und ich kenne Menschen, die haben da Todesangst davor. Die sagen, es ist für sie unvorstellbar, alleine in den Urlaub zu fahren oder sich mal alleine ins Restaurant zu setzen.
Wenn Sie einmal gucken, wir haben sehr schöne Märchen und da wird das allerdings meistens für Männer beschrieben, dass in der Pubertät, im Jugendalter, ein ganz wichtiger Schritt ist, dass ich alleine irgendwo bin, Ängste aushalte und in der Lage bin, das im Grunde durchzustehen. Und erst wenn ich das im Grunde schaffe, dass ich alleine das Leben bewältige, erst dann bin ich eigentlich reif für eine Partnerschaft. Und das gilt heutzutage natürlich ebenso im Grunde für Frauen. Und ich mache den Patienten immer einen Vorschlag, nämlich, dass sie lernen, einmal eine Woche lang Dinge alleine zu tun. Dass sie sich einen Rucksack nehmen und was einpacken und dann alleine im Grunde losgehen und dann ein Abenteuer machen wie auf dem Jakobsweg. Mhm. Und das im Grunde alleine. Weil das ist das Fundament. Wenn ich das schaffe, dann weiß ich, dass ich gerne mit dem anderen zusammen bin, aber ich muss es nicht. Und da habe ich eine ganz andere, fröhliche, unabhängige Ausstrahlung. Und diese Ausstrahlung, das kriegt der Partner mit. Und der Partner bekommt dann ohne Worte vermittelt, du musst dich im Grunde bemühen, weil im Notfalle könnte ich auch ohne dich leben. Das ist eine wichtige Botschaft.
Und wenn beide das im Grunde genommen mitbringen, ist es ja im Grunde genommen das ein Höchstmaß an Autonomie und es geht ja immer um diesen Tanz Nähe-Distanz. Also Bindung und dann wieder aus der Bindung herauszugehen. Also diesen Tango zu tanzen, das ist ja die große Herausforderung, vor denen wir alle stehen, oder? In Beziehungen.
Da gebe ich Ihnen absolut recht. Das haben Sie wunderbar ausgedrückt. Ja. Die ganze Partnerschaft ist im Grunde ein Tanz zwischen Nähe und Autonomie. Und das Interessante ist, dass ich sehr viel Nähe und Tiefgang dann erreichen kann, wenn ich in einer Beziehung auch sehr viel Autonomie habe. Beides gehört gewissermaßen zusammen und ist wichtig.
Mhm. Mhm. Und wir haben ja im Vorfeld ganz kurz gesprochen, wie wichtig auch Gemeinsamkeiten sind. Wie wichtig ist es denn zum Beispiel, dass zwei Menschen, jetzt egal, ob es gleichgeschlechtliche Beziehungen sind oder Mann und Frau, wie wichtig ist denn ein gleiches Bedürfnis nach Nähe zu haben? Weil wenn jetzt der eine ein großes Bedürfnis nach Autonomie hat und der andere hat aber ein Riesenbedürfnis nach Nähe, das birgt ja schon mal jede Menge Konfliktpotenzial.
Also ich glaube, es gibt am Anfang einer Partnerschaft zwei Punkte, die ausgesprochen wichtig sind. Und der eine Punkt ist die seelische Stabilität, die jeder mitbringt. Das ist viel wichtiger, als wir normalerweise denken. Und das andere ist, dass es ungeheuer wichtig ist, dass der andere ungefähr, also nicht zur gleichen Zeit, aber ungefähr, eine ähnliche Vorstellung hat im Grunde wie Nähe. Viele Frauen machen doch den Fehler, dass sie einen Mann suchen vom Typ einsamer Wolf, dann zwei Dinge beschließen, nämlich ich liebe ihn für zwei, mit der Hoffnung, dass der sich dann ändern wird, was natürlich überhaupt nie passiert, weil sie können von außen her Nähemuster nicht ändern, weil diese Nähemuster sind aufgrund von Kindheitsprozessen, teilweise auch von Kränkungen entstanden. Und der Betreffende hat überhaupt keinen Anlass, überhaupt keinen Grund, das zu ändern, weil ich mir das wünsche. Er kann das von selber ändern, wenn er merkt, dass das notwendig ist. Aber man kann es nicht von außen ändern. Und insofern habe ich mir eines gesagt, um mich in der Partnerschaft zu erholen. Ich suche mir eine Frau, die ähnliche Vorstellung hat von Nähe, und gleichzeitig aber eine ähnliche Vorstellung von Autonomie. Weil ich sitze den ganzen Tag über 3, 4 Stunden, 5 Stunden am Tag und schreibe. Und habe mir dann eine Frau gesucht, die Künstlerin ist und die 3, 4, 5 Stunden am Tag sitzt und malt. Und insofern ist sowohl die Nähe, die wir haben, als auch die Autonomie vollständig kompatibel.
Sie geben ja in Ihrem Buch So gelingt die Liebe ganz viele wunderbare Inspirationen, wie man Beziehungen wirklich wiederbeleben kann. Was halten Sie denn als Therapeut von dem Prinzip der sogenannten bilokalen Beziehungen? Also dass Paare auch nach langer Zeit sagen, wir bleiben zusammen, aber die Kinder sind groß, aber wir ziehen auseinander. Also ich habe zum Beispiel mal das Modell gesehen, dass beide eine Wohnung im selben Haus hatten, aber jeder hatte seine eigene Wohnung. Kann sowas funktionieren, um Partnerschaft oder auch getrennte Schlafzimmer, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, die finanziellen Mittel, zwei Wohnungen zu bezahlen? Kann das auch die Beziehung wiederbeleben, wenn man räumlich mal ein bisschen auseinandergeht?
Das kann sein, wenn ich das mit Leben fülle. Also der Schritt nur allein, also wenn ich das als wesentlichen Schritt nehme, das reicht nicht aus. Ich muss das in irgendeiner Weise mit Leben füllen, weil wir stehen ja vor dem Problem, dass wir in einer Partnerschaft sowohl uns als Paar begreifen, aber dass jeder auch ein lebendiges eigenes Leben hat. Und das lebendige eigene Leben bedeutet, dass ich eigene Freundschaften habe, dass ich mir überlege, was ist der Sinn meines Lebens, was will ich erreichen, was sind die Herzenswünsche, die ich habe, was will ich am Ende des Lebens aus meinem Leben gemacht haben. Das sind alles Dinge, die zutiefst eine Frage sind, nach dem, was mein eigenes Leben ausmacht und was ich tun möchte. So. Und diese Fragen, die muss ich mir beantworten. Und dann kann ich gucken in einer Partnerschaft, was machen wir dort gemeinsam und was ist meine eigene Aufgabe, was mache ich getrennt. Und ich habe zum Beispiel mit meiner Frau zusammen, wir haben einen Kleingarten und sind den gesamten Sommer über da in dem Kleingarten und puzzeln viel zusammen. Das finde ich toll, dass man irgendwo eine gemeinsame Aufgabe hat. So. Und dann haben wir aber viele Bereiche, wo wir die Erfahrung gemacht haben, das machen wir lieber getrennt. Also meine Frau zum Beispiel geht 2 bis 3 Mal in der Woche Tango tanzen. Das finde ich großartig. Ja? Dass sie eine eigene Welt hat für sich und das im Grunde gerne macht. Und wenn wir das hinkriegen in einer Partnerschaft, dass wir eine Ausgeglichenheit haben zwischen der Nähe, die wir haben, und andererseits aber auch einer Tatsache, dass jeder in seiner eigenen Welt lebt und dass man sich begegnet und immer wieder neugierig ist auf den anderen, weil jeder sich immer wieder verändert. Dann sind wir, glaube ich, auf solche Hilfsmittel, dass man auseinanderzieht, nicht angewiesen, weil ich dann diese Autonomie in der Beziehung lebe. Wenn ich es aber zum Beispiel Kinder hatte und ein Ehepaar hat gar nicht die Möglichkeit gehabt, diese eigenen Bereiche zu finden, weil beide immer auf die Kinder konzentriert waren, dann kann es vorübergehend eine Möglichkeit sein, um die Beziehung wieder zu entkrampfen. Und dann müsste aber jeder gucken, wieder stärker sein eigenes Leben zu führen, um die Lebendigkeit zu finden, die in der Beziehung notwendig ist.
Mhm. Glauben Sie, dass viele Paare, auch wenn die seit 20 Jahren oder länger zusammen sind, sich im Kern gar nicht wirklich kennen?
Das glaube ich. Das ist für mich immer wieder ich wundere mich immer wieder. Mhm. Es ist ja so, dass wir am Anfang dem Partner viele Fragen stellen und uns für vieles interessieren. Und dann haben wir irgendwann nach mehreren Jahren das Gefühl, den Partner kennen wir. Und das halte ich immer für einen großen Irrtum, weil wir manchmal wieder von vorne beginnen müssten. Ich kenne jetzt meine Frau fast 20 Jahre. Und wir haben kürzlich mal besprochen, dass wir nochmal neu eigentlich beginnen müssten, uns kennenzulernen, weil wir uns in der Zeit verändert haben, weil wir andere Fragen stellen würden. Und es ist nicht dazu gekommen, wir haben immer viel zu tun. Das Elternhaus, in dem ich aufgewachsen bin, und die Straßen dort hat meine Frau noch nicht kennengelernt. Sie kennt viele Orte meines Lebens, aber das noch nicht. Und wir haben dann beschlossen, dass wir demnächst da mal hinfahren und dass wir gegenseitig dann noch einmal neugierig sind auf viele Dinge, die wir beim Partner noch gar nicht kennengelernt haben. Und ich glaube, dass wir, wenn wir 20 Jahre zusammen sind, kennen wir, wenn es hochkommt, 20% beim anderen. Mhm. Und wir müssen immer wieder, also ich stelle meiner Frau immer wieder manchmal die Frage, was sie im Leben wirklich bewegt und was sie noch vorhat im Leben und was sie zutiefst im Grunde berührt. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass Antworten kommen, die ich bisher noch nicht kannte. Und insofern haben Sie völlig recht, dass wir den Partner immer wieder neu kennenlernen und Fragen stellen, ist eines der entscheidenden Geheimnisse einer Partnerschaft. Wenn wir das nicht machen, leben wir quasi nebeneinander her, weil wir den anderen eigentlich gar nicht kennen.
Ich habe mir fällt gerade ein Zitat aus einem Doris Dörrie-Film ein. Der Film heißt Bin ich schön? Und da fragt einer der Protagonisten einen Spanier in Andalusien, dessen Frau gestorben ist und die waren irgendwie 70 Jahre oder so verheiratet. Und dann sagt er, waren sie 70 Jahre lang jeden Tag mit der gleichen Frau zusammen? Und dann sagt der Spanier, nicht jeden Tag mit der gleichen, jeden Tag mit einer anderen. Fand ich sehr berührend.
Das finde ich im Grunde großartig, ja. Und ich muss sagen, obwohl ich jetzt 20 Jahre mit der gleichen Frau zusammen bin, gucke ich sie immer wieder manchmal verwundert und manchmal auch mit einem zärtlichen Blick an, weil ich das Gefühl habe, so was ich da entdecke, das kenne ich noch nicht. Und das ist natürlich, sagen wir mal, das Ergebnis im Grunde einer Veränderung, dass wir immer wieder das Gefühl haben, eigentlich mit einer anderen Frau wieder zusammen zu sein.
Das ist auch was ich an Ihrer Arbeit einfach unheimlich schätze. Und ich glaube, das ist auch euch, ihr Lieben, in den letzten 50 Minuten sehr bewusst geworden. Ich mag einfach Ihre liebevolle Art sehr. Sie haben so eine liebevolle Art, auf die Dinge zu blicken und auf Menschen zu blicken und auf Paare zu blicken. Und gleichzeitig hört man auch bei Ihnen, Sie teilen ja viel auch aus Ihrem Privatleben und aus Ihrer Ehe, man hört deutlich heraus, Beziehung ist Arbeit. Also wir stolpern da immer so einfach rein und glauben, wir mögen uns und dann muss das Ding ja laufen. Aber so ist es ja nicht. Also es braucht viel Bewusstsein, es braucht viel Arbeit auch an der eigenen Persönlichkeit, viel Konfrontation auch mit den eigenen Themen und einfach Arbeit. Von nichts kommt nichts.
Beziehung ist zum Teil Arbeit. Wenngleich man dafür, denke ich mal, auch unendlich beschenkt wird, weil die Dinge gut laufen. Ja, und ich habe mich immer an einem gestört, auch im Freundeskreis, den ich habe, dass man sagen muss, auch die Beziehungen, die einigermaßen gut gehen, sind im Freundeskreis, den ich kenne, oftmals doch resignativ. Also man begnügt sich im Grunde mit doch zu wenig Dingen, die gut laufen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir an einer Partnerschaft arbeiten und Dinge investieren und vor allem uns in einer anderen Weise einbringen, dann kann es, auch wenn man 20 Jahre zusammen ist, Zeiten geben, wo wir merken, wir sind regelrecht ineinander verliebt und Beziehungen können gut laufen. Also man wird dafür, dass man Arbeit reinsteckt, man wird dafür reich beschenkt.
Ja, es ist ja mit der Arbeit in sich selbst genau dasselbe, ne? Ja. Also sich den eigenen Themen zu stellen, hat auch nicht jeder Bock drauf, aber es ist so lohnenswert, weil wenn man sich selber gut kennt, finde ich, wird auch einiges im Leben sehr viel leichter. Das ist zumindest meine Erfahrung gewesen.
Und dann gibt es eine Einstellung, die es mir erleichtert hat, alles. Ich bin zum Teil in meiner Kindheit bei meiner Großmutter aufgewachsen und es war eine sehr, sehr harmonische und liebevolle Beziehung. Und ich habe mein Leben immer versucht, dieses nochmal zu erleben. Und hatte immer das Gefühl gehabt, ich kann jeden Menschen verstehen, der die romantische Liebe als schwierig empfindet und der irgendwann sagt, ich gehe fremd. Also ich gucke, die Beziehung zu erhalten und den Alltag zu bewahren und ich suche mir die Erotik und das Herzklopfen woanders. Aber ich muss sagen, ich bin dafür nicht geschaffen. Mhm. Ich habe eine Vorstellung von Nähe, von Intensität, auch eine Vorstellung von Vertrauen, wo ich immer gemerkt habe, für mich passt Untreue nicht. Die ist für mich auch zu verunsichernd, dass jeder in ganz wichtigen Lebensbereichen etwas auslagert und etwas anderes im Grunde erlebt. Und deshalb war es für mich immer klar, dass ich in dieser Beziehung so leben möchte und so auch Dinge bewirken möchte, dass ich wie am Anfang den Alltag erlebe, dass ich das Gefühl habe, ich habe eine gelungene und schöne Erotik und ich habe immer wieder Herzklopfen. Und den Ausweg im Grunde eines Seitensprunges, den gab es für mich nicht.
Also das Prinzip offene Beziehung für Sie nicht geeignet?
Nee, das mag für andere gehen. Wobei ich gestehen muss, ich habe viele Patienten in Therapie, die das praktizieren und kenne viele, die das machen, die aber es deshalb einigermaßen hinkriegen, weil sie unendlich viel immer reden müssen, um das Vertrauen wiederherzustellen und die ganze Nächte über dann reden. Und ich muss gestehen, ich möchte erstens nachts schlafen, zweitens möchte ich Bücher schreiben und nicht ständig im Grunde da was tun. Und ich möchte eine Partnerschaft haben, wo ich eine gewisse innere Ruhe habe und eine Gewissheit habe, dass ich weiß, in den nächsten 30 Jahren, diese Frau bleibt an meiner Seite. Mhm. Und insofern ist dieses Modell für mich einfach nicht geeignet.
Also stimme ich Ihnen zu 100% zu, wäre es für mich auch überhaupt nicht. Und ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie Sie, obwohl ich jetzt nicht als Psychotherapeutin arbeite seit über 40 Jahren. Aber ich habe immer mal wieder auch im privaten Kontext mit Menschen zu tun gehabt, die in Kommunen mal waren, um zu lernen, wie das geht. Und mein Eindruck war immer, eine Seite leidet wie ein Hund. Also ein Part in der Beziehung will die Beziehung aufmachen und der andere sagt ja, damit er den Partner oder die Partnerin nicht verliert. Und der ist dann aber auch der Part, der meistens einfach leidet unter der Situation. Also ich teile wirklich hier nur meine Erfahrung, da ist keine Bewertung und kein Urteil auch drin. Aber ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der mir authentisch vermitteln könnte, gekonnt hätte, dass das eine Konstellation war, bei der alle glücklich waren. Also ich hatte immer einen anderen Eindruck.
Und das Problem ist quasi, dass meistens die Frauen mehr leiden, weil Frauen, wenn sie dann mit einem Mann eine erotische Beziehung haben, wollen meistens mehr. Sie wollen mehr als nur Sexualität, sondern sie wollen eigentlich eine Bindung, eine Beziehung haben. Und Männer schaffen das eher, dass sie das Leben spalten. Nämlich sie haben zu Hause dann die Ehefrau und die Hausfrau und dann irgendwo werden dann Dinge abgespalten und die Männer kriegen das leichter hin, dass sie im Bett neben ihrer Ehefrau liegen und an die Geliebte denken. Das kriegen Männer besser hin und Frauen wollen aber quasi eines und empfinden diese Spaltung des Lebens eher als bedrückend Und insofern kann ich immer nur raten, dass man möglichst gucken sollte nach einer gewissen Zeit, wenn man sich dann mal in jemanden verliebt, dass man das in irgendeiner Weise so oder so beendet, weil es auf Dauer eigentlich doch zu kränkend ist.
Jetzt bin ich mit 52 absolut meine eigene Kernzielgruppe. Und ich weiß, dass viele der Frauen, die diesen Podcast hören und auch einige Männer tatsächlich, immerhin sind es glaube ich knapp 10% oder sogar ein bisschen drüber, sicherlich jetzt auch nochmal zur Lebensmitte in eine neue Liebe starten möchten. Wo lerne denn ich heute noch jemanden kennen? Gehe ich wirklich auf Dating-Apps? Bitte sagen Sie nein.
Also das Entscheidende ist zunächst einmal, dass ich eine gute Einstellung bekomme, wenn ich suche. Nämlich, dass wir wissen, dass Frauen wissen, inwiefern sind sie für Männer ein Geschenk. Dass die Frauen überzeugt sind, wenn ich mit einem Mann eine Beziehung eingehe, müsste dieser Mann den Tag rot im Kalender einstreichen, weil der Mann von mir bekommt unendlich viel und insofern hat dieser Mann Glück gehabt. Dass ich nicht suche aus dem Gefühl heraus, ich brauche jemanden und ich bin in irgendeiner Weise darauf angewiesen, dass der Mann da ist, sondern dass ich mehr das Gefühl habe, dort jemand zu sein, der unendlich viel zu geben hat. Das wäre eine Grundeinstellung, die selbstbewusst ist. So. Und dann haben wir aber ein Riesenproblem in jedem Lebensalter, nämlich wenn ich anspruchsvoller suche und nur einige Eigenschaften habe, die ich haben möchte, dann muss ich normalerweise relativ viele kennenlernen, bevor einer dabei ist, der mir gefällt. Es gab früher in Petersburg bei den Müttern eine Erkenntnis, die Mütter wussten, wenn die Söhne auf 3 Bällen waren, und bei den Bällen gab es immer 100 junge, unverheiratete Frauen, wenn sie auf 3 Bällen waren, dann wussten die Mütter, mein Sohn ist unter der Haube. Und das ist ungefähr die Zahl, also nicht erschrecken, die wir zumindest mal sehen müssen, dass wir eine gute Auswahl haben. Und das bedeutet, dass natürlich viele Modelle im Leben, die wir haben, dass wir sagen, wir geben dem Zufall eine Chance. Also ich möchte jemanden so kennenlernen. Das ist relativ selten. Das ist relativ unrealistisch. Das passiert manchmal und ist sehr schön. Dass wir im Freundeskreis jemanden kennenlernen, wäre eigentlich die schönste Möglichkeit, weil wir dann langsam die Möglichkeit haben, jemanden kennenzulernen. Auch das wäre toll. Aber wenn wir in dem Alter sind, in dem Sie sind, dann ist der Freundeskreis so ausgeknautscht, dass man einen alle im Grunde schon kennt und die Männer, die frei sind, die will man nicht. Also auch das kann man vergessen. Ja? Und insofern ist es so, dass man leider sagen muss, entweder finde ich jemanden im Freizeitbereich. Ich bin damals unendlich viel Fahrradfahren gegangen, weil ich wusste, es gab da Fahrradtouren. Da waren immer gleich 30, 40 Frauen dabei, wo es hätte klappen können.
Aha.
Also entweder gucke ich im Freizeitbereich, das kann klappen. Aber wir kommen leider, muss man sagen, in dem Alter, in dem wir sind, am Internet kaum vorbei. Das ist ja, wenn ich jung bin und an der Uni bin, ich treffe ja überall Leute, die frei sind. Aber spätestens mit Mitte 30, mit 40, sind 80% der Leute, die ich treffe, gebunden. Mhm. Das heißt, ich muss ja gucken, irgendwo hinzukommen, wo möglichst viele sind, die auch auf der Suche sind. So. Und jetzt kommt natürlich der Knaller. Weil, wenn ich jetzt im Internet suche, auch wenn ich einigermaßen auf Portale gehe, die seriös sind, hat das Internet natürlich, das habe ich selber erlebt, eine Schwierigkeit, nämlich das Pferd wird von hinten aufgezäumt. Normalerweise lerne ich jemanden kennen und dann habe ich die Möglichkeit, mich langsam zu verlieben oder nicht. Beim Internet geht das genau in eine andere Richtung, nämlich ich sehe jemanden und das Foto gefällt mir, dann hat der Betreffende unendlich kunstvoll was geschrieben, die Männer häufig mit Hilfe ihrer Freundin, und dann lese ich die Texte und bin bereits angerührt. Und bevor ich den anderen treffe, bin ich bereits in einem Zustand einer latenten Hoffnung. So. dann sehe ich den anderen und mache eine Bauchlandung. Und dann wird es eben anstrengend. Ja? Also ich habe vorher mir bereits überlegt, ich fand den anderen so toll, dass ich schon überlege, wie wäre das mit dem zu verreisen und ist meine Wohnung groß genug und ich eile in meiner Fantasie weit voraus. Und wenn ich dann den anderen treffe, das ist so anstrengend, wenn ich dann alle 14 Tage eine Bauchlandung mache und da muss ich mir überlegen, wie komme ich aus der Nummer raus. Und ich habe das natürlich auch erlebt, wie anstrengend das ist. Und habe dann eines gemacht, ich habe unendlich viele Frauen getroffen und habe dann schlicht und ergreifend die Zahl meiner Treffen verkürzt, nicht die Zahl, die Dauer meiner Treffen verkürzt. Also ich habe mich immer nur höchstens eine Viertelstunde getroffen und habe mir dann vorgenommen, dass ich nicht die ganze Zeit immer emotional getriggert, halb verliebt da schon hingehe, um da eine Bauchlandung zu machen, sondern habe mir gesagt, guck mal Folgendes, dass du etwas nüchterner, vernünftiger diese Frauen erstmal kennenlernst, bevor du emotional dich so reinbegibst. Und wenn sie das machen, ist das natürlich auch in irgendeiner Weise eine Strategie, aber wir müssen quasi gerade im Internet gucken, dass wir möglichst bodenständig bleiben, sachlich bleiben und nicht die ganze Zeit in diese Verliebtheitskiste im Grunde kommen, weil das ist das, was eigentlich anstrengend ist.
Jetzt hat sich die Klammer wie von alleine in diesem Gespräch geschlossen und wir sind wieder bei der Einstiegsfrage, wie viel Realität braucht die Liebe? Eine gewisse Portion und ein bisschen Pragmatismus und Vorbereitung kann auf jeden Fall nicht schaden.
Ich bin auf diesen Pragmatismus und diesen klaren Blick im Grunde angewiesen. Mhm. Und das andere, die Verliebtheit und das Gefühl kommt in dem Augenblick, wo ich merke, ich bin durch die Fragen des anderen und durch den Blick des anderen und es entsteht eine Begegnung, in dem Augenblick bin ich verliebt. Mhm. Das kommt auch, wenn ich im Internet suche und auch wenn ich da etwas pragmatischer rangehe, aber das kommt dann, wenn ich merke, dass dort ein Prozess kommt, wo ich spüre, das ist eine Form von Begegnung. Und ich habe insgesamt bei meiner Frau 1 Jahr und 3 Monate gesucht, habe mir Zeit gelassen und habe viele Treffen gehabt, wo wir dann gegenseitig uns ausgetauscht haben über die Berufe und was im Leben Spaß macht. Und in dem Augenblick, wo ich meine Frau gesehen habe, habe ich gewusst, das wird jetzt gefährlich. Ja. Mhm. Da habe ich gemerkt, das hatte einen anderen Tiefgang von Anfang an gehabt und wir haben uns oft geschrieben. Und in dem Augenblick, da ist es dann auch berechtigt, dass wir dann verliebt sind und dass wir dann Schmetterlinge im Bauch haben, weil dann der Prozess im Grunde beginnt, wo man merkt, da kann die Liebe wirklich gelingen.
Mhm. Glauben Sie an das Konzept von Seelenverwandten?
Das kommt darauf an, was man damit meint. Also ich bin zunächst mal davon überzeugt, dass es im Leben nicht nur einen Menschen gibt, der zu uns passt, sondern es gibt eine Vielzahl von Menschen und das kann uns im Leben auch versöhnen, wenn eine Beziehung auseinandergeht oder wenn wir jemanden treffen, den wir toll finden und der andere ist aber in festen Händen. Also ich glaube nicht, dass es nur einen Menschen gibt. Wenn man unter Seelenverwandtschaft versteht, dass es nur diese eine Person gibt, da bin ich großzügiger. Ich glaube, es gibt eine Vielzahl von Menschen, die für uns passen können. Und das Problem ist nur, dass je nachdem, wen ich im Grunde wähle, kriege ich zu 80% Dinge, die wunderbar funktionieren und ich kriege 20% an Dingen, die eine Aufgabe sind. Ich habe, als ich 50 Jahre alt war, dann begonnen, noch einmal ganz anders zu suchen und habe dann die Erfahrung gemacht, dass ich vieles bekommen habe und vieles leichter ging, als es in anderen Beziehungen der Fall war. Mhm. Gleichzeitig war es aber so, dass ich neue Schwierigkeiten in den Partnerschaften bekam. Also ich habe eine Erfahrung gemacht, dass es eine Vielzahl von Menschen gibt, wo es gut gehen kann und wo ich merke, das kann gelingen. Aber ich muss im Grunde wissen, je nachdem, wie ich suche, kriege ich immer ein Gesamtpaket, wie so ein Quellepaket, wie so ein Überraschungspaket. Und egal, wen ich suche, kriege ich automatisch immer bestimmte Schwierigkeiten mit, obwohl ich sie nicht haben wollte.
Mhm. Und machen Sie auch die Beobachtung, dass sich Lebensthemen wiederholen? Also das, was in den letzten 3 Partnerschaften ein Problem war, wird wahrscheinlich in der 4. Partnerschaft auch zum Thema werden, wenn ich mich dem nicht gestellt habe?
Wenn wir uns dem stellen und wenn wir vor allem tiefer über uns nachdenken und wenn wir auch die Kindheit berücksichtigen und einmal an die Wurzeln gehen und uns fragen, wie ist das eigentlich alles gekommen? Dann können wir das ändern. Und ich will es Ihnen mal persönlich sagen, ich selber habe Eltern gehabt, um die ich mich als Kind sehr kümmern musste, konnte, und hatte immer Partnerinnen gehabt, die ich sehr mochte, aber wo ich eher der Kümmerer war. Und als ich älter wurde, habe ich gemerkt, das passte nicht mehr ganz und ich habe den Wunsch gehabt, eine Partnerschaft dann zu finden, wo wir beide uns umeinander kümmern, aber wo das weniger einseitig ist. Und das war aber nur, und habe dann beschlossen, ich werde einmal meine Suche ändern, aber das ist mir nur gelungen, weil ich zutiefst einmal darüber nachgedacht habe, wie ist dein Leben geworden, was macht dein Leben aus, inwiefern warst du an der bisherigen Suche beteiligt? Was ist dein Anteil davon gewesen, dass das dann so lief und nicht anders? Und dann habe ich begonnen, noch einmal ganz anders zu suchen. Und das war auf der einen Seite großartig und toll und richtig. Und gleichzeitig war es aber so, dass ich am Anfang manchmal das Gefühl hatte, man muss sich daran gewöhnen, einmal eine ganz andere Partnerschaft zu haben, weil die alte Form des Suchens, die war mir unendlich vertraut. Da kannte ich mich aus, da wusste ich genau im Grunde, wie das läuft. Und immer dann, wenn wir dieses Muster mal ändern, ist das auf der einen Seite gewollt und schön und gut, aber man muss gestehen, es ist im Grunde so, als ob man eine andere Welt kennenlernt. Man muss manchmal sich dann auch mit den neuen Situationen erstmal anfreunden.
Ja, das befürchte ich auch. Ich werde dann davon berichten, wenn es soweit ist. Herr Dr. Krüger, es war ein großes Vergnügen, mich mit Ihnen auszutauschen. Herzlichen Dank für Ihre Expertise, für Ihre Arbeit, für Ihre vielen wunderbaren Bücher. Sie haben einen YouTube-Kanal. Ich verlinke alle Links zu Ihnen, die Wege, die zu Ihnen führen, natürlich wie immer in den Shownotes unter dieser Folge und wünsche Ihnen und Ihrer Frau weiterhin nur das Allerbeste. Mögen Sie sich weiterhin kennenlernen, jeden Tag ein bisschen besser.
Also ich danke Ihnen für das Gespräch, weil die Fragen waren so großartig und unser Gespräch war so intensiv, dass man sagen muss, es war unendlich kurzweilig. Ich habe überhaupt nicht gemerkt, die Zeit ist regelrecht verflogen.
Wie wunderbar, das freut mich sehr. Dann war es wahrscheinlich auch und hoffentlich auch nicht unser letztes Gespräch.
Ja.
Ich danke Ihnen vielmals. Alles Gute für Sie. Und ich danke euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört, dass ihr ihn in die Welt schickt und dass ihr euch mit diesen Themen beschäftigt. Bis zur nächsten Folge. Bitte bleibt wie immer zuversichtlich, gesund und stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.